Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer und ich mache hier diesen Podcast jetzt seit fast einem Jahr. Und wenn der euch gefällt, dann könnt ihr mir sehr helfen, wenn ihr beim Deutschen Podcastpreis abstimmt. Ich bin da nominiert bei den Newcomern und den Link findet ihr in den Shownotes. Ich weiß, das ist viel Arbeit, aber vielleicht könnt ihr mir diesen Gefallen tun.
Die Sorge, dass Putin diesen Krieg weiter ausweitet, ist nicht relevant, weil für Putin ist das schon ein Krieg gegen NATO, gegen den kollektiven Westen. Und Putin betrachtet das Ganze nur so. Sorgen über die Atomwaffenerpressung habe ich auch nicht, weil das immer doch eine Erpressung war.
Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter und mittlerweile wieder in der Ukraine. Ich habe Butscha erneut besucht, der Ort, wo die schrecklichen Taten vor 2 Jahren offenbar wurden, die Ermordung unschuldiger Zivilisten. Ich bin dort auf dieser Straße gewesen, wo ich damals die Leichen sah. Und heute, 2 Jahre später, müssen wir sagen, die Lage ist derzeit extrem schwierig für die Ukraine. Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt, schürt weiter Hass gegen die Ukraine und hat zumindest kleine militärische Erfolge und schießt mit Raketen auf die zivile Infrastruktur. Wladimir Putin scheint mit allen Mitteln diesen Krieg gewinnen zu wollen. Und die Frage ist, wie geht das aus? Wird dieser Krieg nur beendet, wenn Putin nicht mehr Präsident ist? Ist das überhaupt realistisch? Und wenn ja, gibt es irgendeine Art Szenario für einen Sturz? Darüber möchte ich sprechen mit Leonid Volkov. Er war der engste Berater des russischen Oppositionellen Alexei Nawalny, war Leiter seiner Präsidentschaftskampagne 2018, musste später selbst ins Ausland fliehen. Der Kreml stuft ihn als ausländischer Agent ein und in Litauen wurde er jüngst mit einem Hammer angegriffen und verletzt. Ich freue mich, dass ich heute mit ihm verbunden bin. Hallo Leonid.
Hallo und guten Tag.
Nach diesem Angriff in Litauen vor wenigen Wochen, wie sehr fürchtest du um dein eigenes Leben? Hat Putin es jetzt auch auf die engsten Mitarbeiter von Nawalny abgesehen, nachdem Nawalny dort im Gefängnis mutmaßlich ermordet wurde?
Ich war auf die russische Terroristenliste seit wahrscheinlich einem Jahr eingetragen worden. Russland betrachtet mich offiziell nicht nur als einen ausländischen Agenten, nicht nur als einen Extremisten, sondern als einen Terroristen. Und das heißt, dass es irgendwo so im System so ein grünes Licht gibt für die Vernichtung. Das ist die, ja, sozusagen offizielle russische Doktrine, wie man mit den Terroristen umgeht. Und manche meiner Kollegen sind auch auf dieser Liste. So dieses Hammerangriff am 12. März, das soll man wahrscheinlich als eine letzte Warnung betrachten oder sowas. Und natürlich war das für uns auch ein ganz klares Signal, dass Putin, nachdem er unseren Kollegen und Freund Alexei Nawalny ermordet hat, nicht eine Pause nehmen möchte und dass er unsere Organisation, die bei Nawalny begründete Stiftung für Korruptionsbekämpfung, immerher auch wieder als den wichtigsten politischen Feind betrachtet. Und dass Putin ganz gut versteht, dass er hatte Alexei Nawalny ermordet, aber die Organisation ist dabei. Julia Nawalny hat angekündigt, dass sie jetzt die führende Rolle annehmen wird und dass die ganze Organisation, die Stiftung Alexeis Arbeit fortsetzen wird. Und Putin sagt uns klar, okay, ich verstehe, dass sie sind nicht verschwunden und sie sollen verstehen, dass eine Gefahr von Moskau für sie existiert. Und ich würde sagen, dass das war nicht nur ein Signal, aber das war auch so von sozusagen Cost-Benefit eine ziemlich clevere Aktion von Putin gewesen, weil, okay, er hat mich ja Gott sei Dank nicht ermordet. Ja, so ein Gaun mit einem Hammer zu senden, das kostet so 5.000 Euro oder sowas, habe ich gehört, so auf einem schwarzen Markt. Aber jetzt dann für uns alle heißt das, dass wir so 100.000 oder 10.000 auf physische Sicherheit und so weiter und alle Sicherheitsmaßnahmen so spenden sollen.
Das wäre meine Frage gewesen, wie kann man sich denn überhaupt gegen Putins Angriffe schützen? Also gibt es da eine Möglichkeit, dass man nicht angegriffen wird? Natürlich, man kann Bodyguards anstellen, man kann auch von dem Staat, wo man gerade ist, geschützt werden. Aber Putin hat ja bewiesen in vielen Fällen, wir erinnern uns da in Berlin an den Tiergartenmord, wir erinnern uns an Morde in London und in anderen Städten und Ländern auf der ganzen Welt, dass wenn seine Geheimagenten jemand bekommen wollen, dass sie es schon irgendwie schaffen.
Ja, das ist auch die Realität und es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Man soll entweder diese Realität akzeptieren und dann weiterarbeiten oder man kann sagen, nee, diese Risiken sind nicht für mich und so, ich gebe auf und was weiß ich, ich verschwinde aus dem politischen Leben. Und keiner von meinen Kollegen hat die zweite Option für sich genommen und ich werde diese auch nicht nehmen. Aber natürlich, das ist doch wahr, dass wir alle unter großen Gefahr jetzt arbeiten und dass der einzige Ausweg aus dieser schrecklichen Situation ist, Putin endlich mal zu bekämpfen, zu stürzen. Ohne Putin wird es diesen Krieg nicht geben, ohne Putin wird auch diesen Gefahr nicht geben.
Bevor wir genau über das sprechen, nämlich eine Möglichkeit oder ob es diese Möglichkeit tatsächlich gibt, des Sturzes von Putin, wüsste ich gerne noch, es gibt ja verschiedene Berichte über die Frage, wie Nawalny getötet wurde. Gehst du davon aus, dass ihr oder andere irgendwann endgültig klären können, wie und genau Alexei Nawalny gestorben ist und wer den Befehl gegeben hat und wer dorthinter steckt?
So, wer den Befehl gegeben hat, ist doch offensichtlich, dass war Wladimir Putin und was wir von dem Novichok-Giftanschlag im 2020 wissen, ist das auch ein ganz klarer Beweis, dass alles, was mit Nawalny und herum Nawalny passiert ist, das war auf Putins Befehl. Keiner mehr in Russland kann den oberen Leitern der FSB, Putins Geheimdienstes, einen Befehl geben. Das ist doch Wahnsinn. Das ist ganz klar, das ist von Putin ausgegangen. Wie genau das alles gemacht wurde, das ist eine wichtige Frage, auch von der Sicherheitsseite her. Und ich bin sicher, dass am Ende des Tages wir das Ganze recherchieren werden können und alles wird veröffentlicht, weil Putins Staat, Putinland, auf Korruption, auf enormer Korruption gegründet ist. Und Korruption wirkt immer zweiseitig. Es ist nicht möglich, indem du ein Milliardär bist und alle deine Freunde durch diese Korruption auch Milliardären sind und auch man nicht alle Informationen kaufen können. Wie wurde die Wahrheit über diesen Novichok-Giftanschlag in 2020 entdeckt? Weil alle so Flugmanifesten von wie diese FSB-Angestellte nach Nawalny durch ganz Russland geflogen waren, das könnte man alles auf dem schwarzen Markt kaufen, auch die Billing-Tabellen für den Mobiltelefon. Und das war auch durch die russische enorme Korruption möglich. Und das ist so ein bisschen ironisch in dem Sinne, dass ja, so Putin hat das enorm korrupte System aufgebaut und in diesem Fall hat das System gegen ihn gespielt. Ich glaube, das wird auch mit diesen Recherchen zum Nawalnys Mörder passieren. Ich kann aber keine Details so mitteilen, auch weil wir eine ganz klare Grenze bei uns in der Stiftung haben. Wir haben so diesen Investigation Department, die durch Maria Pevcik geleitet ist, wo alle Recherchen gemacht sind. Und wir haben so die politische Abteilung. Ich bin der politische Direktor der Stiftung. Und wir arbeiten so ziemlich so unabhängig. Es war immer so, dass ich zum Beispiel nicht unseren Ermittlern einen Befehl sagen machen kann. So, ich mag diese Person nicht. Ich brauche eine Antikorruptionsermittlung gegen diese Person. Deshalb weiß ich nicht, wie das Ganze recherchiert ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass wir die Wahrheit entdecken können werden.
Lass uns über das sprechen, was bekannt ist, beziehungsweise was diskutiert wird. Da geht es ja vor allem um die Frage eines Austauschs, der offenbar vor der Ermordung diskutiert worden ist. Da spielt Deutschland eine wichtige Rolle, weil Putin seit Jahren den sogenannten Tiergartenmörder Krasnikow zurückhaben will. Also ein Geheimagent von Putin, ein Mörder, der im Tiergarten zugeschlagen hat. Und es gab Gespräche darüber, ob man ihn gegen Nawalny tauschen könnte. Auch der Wall Street Journal Reporter Evan Gershkovich spielte da eine Rolle. Glaubst du tatsächlich, dass das jemals auf dem Tisch lag?
Ja, ich bin ziemlich sicher. Und ich glaube, dass was Wall Street Journal veröffentlicht hat, sehr nah an die Wahrheit liegt. Dass Putin hat das in seinem Tucker Carlson Interview ganz klar gemacht, dass er will Krasnikow zurückhaben und dass sein Vorschlag heißt Krasnikow für Gershkovich. Er hat das ganz eindeutig ausgesagt. Und dann gab es ein Treffen zwischen Präsidenten Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz, auch Anfang Februar, wo, wie Wall Street Journal berichtet, vereinbart wurde, dass Deutschland einen Vorschlag machen wird, Krasnikow für Nawalny umzutauschen. Und es sieht für mich nicht als eine Vermutung, aber als eine ganz klare Sache, dass Putin so ausspielen wollte, dass ich habe ja gesagt, sie bekommen Gershkovich für Krasnikow und sie werden bei meinen Spielregeln spielen. Und deshalb sollte er auch diesen Befehl geben, Nawalny zu ermorden, weil ich glaube, also Putin dachte jetzt, okay, die Amerikaner, die wollen ja Gershkovich und Paul Whelan zurückkriegen. Es ist ja ganz klar, ich habe ganz klar gemacht, wie ich diesen Austausch möglich machen kann. Und deshalb werden jetzt die Amerikaner so irgendwie Druck auf Deutschland ausüben, um diesen Krasnikow, um Krasnikow einen Teil dieses Austauschs zu machen. So, ich glaube, Putin betrachtet das leider immer so wie ein großes Schachbrett, auf dem er so ein Schachspiel spielt. Und Nawalny wurde ein Opfer dieses dämonisches Spiel, wo Putin wie immer so diesen Schachbrett umdrehen versucht.
Jetzt ist Alexei Nawalny tot. Wir haben in den vergangenen Wochen Julia Nawalny schon mehrfach wahrgenommen. Das erste Mal am Tag des Todes, sehr bewegend, bei der Münchner Sicherheitskonferenz und auch danach immer wieder, zum Beispiel in Berlin bei der Wahl. Sie hat selbst gewählt dort in der russischen Botschaft. Wie sehr kann sie diese neue Rolle jetzt annehmen? Und wird sie aus deiner Sicht tatsächlich eine entscheidende Rolle in diesem Kampf der Opposition gegen Putin spielen?
Man kann über die Perspektiven eines Politikers etwas sagen, wenn man die so politische Schritte betrachtet, die der Politiker oder die Politikerin macht. Und wir können jetzt noch sagen, dass, okay, wir haben Julias erste Schritte betrachtet, die Rede im Europäischen Parlament, die Teilnahme an diesem Mittag gegen Putin-Aktion, wo sie in Berlin von einer, glaube ich, 6.000 Menschen starken Schlange zum russischen Botschaft begrüßt wurde. Man kann auch sehen, wie groß die positive Emotion in russischsprachigen sozialen Netzwerken war, wenn Julia am 19. Februar ankündigt hat, dass sie die Arbeit von Alexei fortsetzen möchte und so weiter. So, man sieht, dass das sind die Schritte einer starken politischen Anführerin mit einem großen Potenzial. Und das ist es. Man spricht jetzt nicht über so einen Status. Man kann nicht sagen, dass, okay, sie ist jetzt die Anführerin russischer Opposition. Alexei Nawalny war, und das war klar für jeden, der Anführer russischer Opposition, nicht weil er irgendwie gewählt wurde und nicht weil jemand sagte, du bist jetzt der Anführer der russischen Opposition, aber das war doch für alle klar, wegen seiner politischen Arbeit, wegen den Risiken, die er genommen hat, den politischen Projekten, die er angefangen hat, die Anzahl der Unterstützer und so weiter. So, und das ist auch mit Julia so. Es gibt ja kein formellen Verfahren, in dem man diesen Titel an Julia verleihen wird. Sie wird etwas machen als eine Politikerin, die anti-Putin und anti-Krieg gestimmte russische Wähler werden das ansehen und werden sie wahrscheinlich als die Anführerin dann auch anerkennen. Wir als Nawalnys politische Organisation, als Nawalnys Stiftung, werden alles Mögliche dafür machen, um Julia zu unterstützen und Julia zu helfen.
Lass uns über den Krieg in der Ukraine sprechen. Du hast es angesprochen, Julia Nawalny möchte zur Anführerin auch derjenigen werden, die gegen diesen Krieg sind. Und über diese Frage, wie viele der Russen denn tatsächlich gegen diesen Krieg wirklich sind, gibt es ja große Diskussionen. Ich war gerade wieder in Butscha und ich habe als Reporter auch vor 2 Jahren, als die Russen dort besiegt worden sind, aus Butscha berichtet und die Leichen dort auf den Straßen gesehen, mit den zurückgebundenen Händen die Menschen hingerichtet. Was ich mich frage, das war ja kein Befehl oder direkter Befehl, zumindest ist es nicht belegt, der von Putin in diesem Moment kam, sondern es waren gewöhnliche Soldaten, die dort Menschen hingerichtet haben. Woher kommt diese Brutalisierung und spiegelt das dann am Ende doch mehr den Zustand der russischen Gesellschaft wider, als euch vielleicht lieb ist in der Opposition?
So, Russland ist ein großes Land und russische Gesellschaft ist nicht etwas Homogenes, nicht etwas so Einziges. Sie ist natürlich vielfältig und man kann nicht sagen, dass die Aktionen von einigen Soldaten, sowohl auch von einigen einzigen Oppositionellen, so die irgendwie die ganze russische Gesellschaft darstellen. Das stimmt ja auch nicht. Man soll die russische Gesellschaft besser mit soziologischen Methoden studieren. Das ist nicht einfach, weil soziologische Recherchen in einer Diktatur kaum möglich sind. Wir versuchen das aber. Also wir haben ein so Meinungsforschungsbüro als ein Teil, ein wichtiger Bestandteil unserer Stiftung seit 2013. Und wir machen viele indirekte Recherchen, die uns helfen, die Gesellschaft besser zu verstehen. Was ich jetzt sagen kann, das war nicht immer so. Vor zwei Jahren war das nicht so. Aber jetzt sind die meisten Russen gegen den Krieg.
Aber ganz kurz, Leonid, das muss ich verstehen, weil es gibt ja viele Experten, die gerade auch zur Wahl von Wladimir Putin gesagt haben, selbst zum Beispiel, wenn bei einer freien Wahl Alexei Nawalny gegen Wladimir Putin angetreten wäre, ein super Ergebnis für ihn wäre zwischen 20% und 30% gewesen, aber Wladimir Putin hätte diese Wahl weiterhin klar gewonnen und das Volk sei eben radikalisiert. Wie kommst du darauf, dass das Volk gegen diesen Krieg ist? Weil davon bekommt man ja im Westen zumindest oder auch von den Bildern, die wir sehen aus der Propaganda, nichts mit. Und wir erleben auch nicht, dass irgendein signifikanter Teil der Russen gegen diesen Krieg auf die Straße gehen würde oder irgendetwas gegen diesen Krieg unternehmen würde, weshalb viele davon ausgehen, dass die Mehrheit dahinter steht.
Oh, das ist aber traurig. Man sieht die Propaganda und doch glaubt man an die Propaganda. Und die Experten, die zum Thema, so Putin hätte eine freie Wahl gegen Nawalny gewinnen können, irgendwas irgendwie äußern, sind doch, Entschuldigung, kein Experte. Weil was ist die Definition einer freier Wahl? Man kann eigentlich nicht eine Wahl vorstellen, wo Nawalny zugelassen wäre, wo Putin gegen Nawalny auf Fernsehen debattieren würde, wo Nawalny gleiche Möglichkeiten für Agitation hätte, wo so Nawalny-Unterstützer zum Beispiel auch frei die Meinung aussagen könnten und so weiter. Wir hatten ein ähnliches Beispiel in Russlands Geschichte gehabt. Das war 2013, Moskau-Bürgermeisterwahl. Am Anfang der Wahlkampagne stand Sobyanin, so der Bürgermeister von Moskau, bei 75%, Nawalny bei 3%. Und das war die Tatsache, warum Nawalny zugelassen wurde. Weil die Vermutung war, so Sobyanin wird das gewinnen mit so 70 zu 5 oder sowas und Nawalny wird dann als eine politische Figur verschwinden. So, Nawalny wurde zugelassen. Und dann haben wir diese Wahlkampagne, den Wahlkampf angefangen. Wir haben eine relative Freiheit gehabt. So, Nawalny wurde nie ins Fernsehen zugelassen, aber doch könnten unsere Unterstützer etwas machen. Und am Ende des Tages war das 50 zu 30. Und wenn das man gesehen hatte, wurde Nawalny nie mehr erlaubt, an einer Wahl teilzunehmen. Und wäre Putin so unterstützt und hätte Putin solche große Popularität, dann wieso brauchten sie diese elektronische Wahl, die Drei-Tagen-Wahl, so wo die Wahlzettel für 2 Nächte unbeaufsichtigt bleiben? Wieso haben sie sogar einen sehr, sehr so moderaten Antikriegskandidaten Nadezhdin nicht zugelassen und so weiter? Das geht auch eigentlich davon aus, dass Putin nicht fertig für eine freie Wahl ist. Und das ist, weil eine relativ freie Wahl nichts Gutes Putin bringen könnte.
Verstanden, also aus deiner Sicht ist wäre sozusagen die Möglichkeit für Alexei Nawalny, wenn er zur Wahl zugelassen worden wäre und es frei gewesen wäre, weitaus größer gewesen, als andere Experten sagen. Aber noch einmal zurück zur Frage des Krieges. Warum bist du dir so sicher, dass die Mehrheit gegen den Krieg ist? Weil wir in Deutschland bekommen das Gefühl durch das, was wir sehen oder eben was wir nicht sehen, dass viele Menschen hinter diesem Krieg und hinter Wladimir Putin stehen.
Wie gesagt, wir haben Meinungsumfragen, wir machen viel von Meinungsforschung in unserem eigenen Büro und wir glauben, dass diese Forschung sehr zuverlässig ist. So zum Beispiel im Dezember haben wir die Frage so gestellt, wären Sie sich freuen, wenn falls der Krieg so nächste Woche zu Ende ist, und 72% haben uns ja gesagt. Wir können die Frage zum Beispiel nicht so stellen, ist dieser Krieg eine gute Idee oder nicht? So funktioniert Meinungsforschung in einer Diktatur nicht, weil jeder weiß schon ganz gut, dass die falsche Antwort bis zu 15 Jahren hinter den Gittern kosten kann. Deshalb soll man auch die Fragen indirekt stellen, aber ja, das machen wir und bekommen unsere Ergebnisse. So, was aber auch wichtig ist. Leider ist Putins Unterstützung viel höher als die Kriegsunterstützung. Das ist traurig. Es gibt noch immer ziemlich viele Menschen in Russland, die den Krieg nicht unterstützen, aber an Putin glauben und glauben, dass ja, Putin sei doch gut und Putin macht so besser für Russland, als irgendjemand anderer kann machen. Und diese Menschen verstehen einfach nicht, dass Putin ist dem Krieg gleich. Und wir versuchen unser Bestes, mit diesen Menschen zu arbeiten. Und zweitens, und das ist ein großes Problem, sehr viele, ich würde sagen, ja, nahezu die Hälfte der Bevölkerung, sagt jetzt, Anfang des Krieges soll ein großes Fehler gewesen sein. Aber als wir das schon angefangen haben, sollen wir das irgendwie gewinnen. Weil anders, ja, wird das zu schlecht sein. Wenn wir das Krieg verlieren, dann ja, wird Russland zerstört und so weiter und so weiter. Alles wird viel zu schlecht sein. Und das ist jetzt ein großes politisches Problem. Das ist eigentlich die wichtigste Tatsache, wieso viele noch immer Putin unterstützen. Und da, mit dieser Meinung zu arbeiten, ist sehr kompliziert. Wir müssen viel besser so ein Vorbild, ein Bild des Zukunfts nach dem Krieg zu formulieren, zu beschreiben und zu zeigen.
Jetzt habe ich es ja schon angesprochen, aus westlicher Perspektive, auch nicht nur aus der öffentlichen, sondern auch wenn man mit Politikern spricht in diesen Tagen und Wochen, mit westlichen Ministern oder auch Regierungschefs, dann bekommt man das Gefühl, dass sie nicht davon ausgehen, dass Putin in naher Zukunft stürzt, sondern im Gegenteil, dass er sich jetzt wieder stabilisiert hat, auch durch teilweise Erfolge eben in der Ukraine. Zumindest hat er wieder eine Richtung eingeschlagen, die bei Menschen das Gefühl weckt, er könnte diesen Krieg tatsächlich gewinnen. Ist es tatsächlich aus Ihrer Sicht momentan unmöglich, ihn in Russland zu stürzen? Also Sie arbeiten ja seit vielen Jahren eben daran. Könnten Sie jetzt ein Szenario skizzieren, wie Putin stürzen könnte?
Ja, so wie immer, wie man das auch über die Sowjetunion gesagt hat, das war für immer, bis das beendet hat. Ja, jetzt sieht Putin als sehr stark aus, das stimmt. Und jetzt sieht man auch keine Möglichkeiten, Putin zu stürzen. Es sieht so aus, als ökonomisch, politisch und auch im Kriege ist Putin so ziemlich erfolgreich. Ich glaube nicht, dass es so einen silbernen Kugel existiert, so irgendwelchen magischen Mittel gibt, Putin zu stürzen. Ich glaube aber, dass eine methodische Arbeit, um so viel Probleme für Putin ja, zu machen wie möglich auf verschiedenen Fronten, endlich in einem Sieg ergeben kann. So, ich gehe nicht davon aus, dass zum Beispiel Putin nur mit militärischen Mitteln besiegt werden kann. Dass so ein Sieg der Ukraine, welchen ich natürlich wünsche, alle unsere Probleme, alle Probleme, die die Welt mit Putin hat, lösen wird. Oder zum Beispiel, dass nur die Sanktionen oder nur die Arbeit mit der russischen Gesellschaft. Ich betrachte die Situation so, dass es gibt viele Fronten. Putin ist wirklich die größte Gefahr für die Welt im 21. Jahrhundert. Und es gibt viele Fronten, auf welchen wir gegen Putin kämpfen können. Und jeder, was je etwas machen kann, um für Putin Probleme zu machen, etwas machen soll. Wir als die russische Opposition machen unser Bestes, um so die öffentliche Meinung in Russland zu ändern. So die ukrainische Armee macht, was möglich ist, um militärisch diesen Angriff zu widerstehen und so weiter. Und so der Westen soll das Beste versuchen, um Ukraine zu helfen, aber auch soll die Sanktionspolitik viel, viel, viel smarter machen, als sie jetzt ist und so weiter. So, es soll keine Hoffnung geben, dass es eine einfache Lösung für diese Situation gibt. Es gibt keine, aber methodische Arbeit auf allen möglichen Richtungen wird zum bestimmten Zeitpunkt dazu führen, dass es einfach zu viele Probleme für Putin gibt und Putin alle diese Probleme nicht lösen kann.
Es ist nicht das Gegenteil momentan eher der Fall. Also du hast die Sanktionen angesprochen. Die haben nicht so funktioniert, wie der Westen sich das vorgestellt hat, was auch daran liegt, dass Putin eben weiter Öl und Gas in andere Länder, zum Beispiel Indien, Türkei und so weiter exportieren kann, dass er Unterstützung bekommt aus China, aus dem Iran, aus anderen Ländern. Also er nicht abhängig ist offenbar von dem, was er vorher an Bündnissen im Westen hatte, auch wirtschaftlich. Und wenn wir die militärische Lage uns anschauen, dann stand eigentlich die russische Armee im Vergleich zu dem, ich habe Butscha angesprochen, also nach der Niederlage in Kiew, selten so gut da wie jetzt. Sie kommen zwar nur langsam voran an der Front, aber haben Erfolge damit, die Zivilbevölkerung hier zu terrorisieren. Wir erleben hier gerade auch in diesen Tagen wieder in der Ukraine ständige Angriffe auf Gaskraftwerke, auf Kernkraftwerke. Er hat die ganze Gesellschaft umgestellt auf Kriegswirtschaft, den Hass auf die Ukraine weiter geschürt. Das heißt, er gewinnt doch momentan auf diesen Feldern.
Oh, ein Gewinn ist etwas, was ähnlich ist. Wir haben alles immer gesagt, dass es keine einfache Lösung gibt und dass das Ganze leider sehr lang dauern wird. Wahrscheinlich gab es im Herbst 2022 Illusionen, nachdem Cherson befreit worden war und auch das Kharkiv-Gebiet befreit worden war. Aber wir teilten diese Illusionen nie.
Hätte es da die Chance gegeben, Putin zu stürzen innenpolitisch? Auch danach, als Prigozhin kam und versuchte, diesen Marsch auf Moskau, gab es aus Ihrer Sicht, aus deiner Sicht, einen Zeitraum, wo es hätte funktionieren können?
Chancen gab's, aber ja, Chancen, das ist immer eine Frage der Wahrscheinlichkeit.
Wann war die am größten?
Ja, ich glaube im späten Herbst 2022. Dann waren die russischen Eliten nach zwei sehr wichtigen militärischen Niederlagen von der russischen Armee sehr unsicher und das war unklar, ob die russischen Eliten fertig sind, Putin weiter zu unterstützen. Und zu dieser Zeitpunkt sollte auch der Westen viel eindeutiger diesen Eliten ein Signal senden, dass es jetzt eine gute Zeit ist, diesen sinkenden Schiff zu verlassen und so weiter. Das wurde aber leider nicht gemacht.
Woran liegt es, dass gerade im Westen, insbesondere auch in Deutschland, die Angst oder die Sorge vor Putin so groß ist, beziehungsweise der Glaube daran, dass er stürzen könnte oder dass man gegen ihn gewinnen kann, dass dieser Glaube so gering ist. Liegt es daran, dass man Sorge hat, dass nach Putin, das hört man ja auch immer wieder, auch aus deutschen Regierungskreisen, dass es nach Putin noch viel schlimmer und noch radikaler werden könnte. Das hast du ja sicherlich auch schon mal gehört, dieses Argument.
Ich habe das gehört, das ist aber Blödsinn. Ich meine, Putin hat in diesen zwei Jahren genug gemacht, um zu beweisen, dass es nicht schlimmer sein kann. Und ja, okay, Bucha sei ein ganz klarer Beweis oder die Atomwaffenbedrohungen oder auch die Angriffe gegen die Energieinfrastruktur in der Ukraine oder auch Putins Operationen, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, diese letztere Ermittlung über den Havanna-Syndrom und so weiter. So, was kann noch schlimmer sein? Und nach Putin, nach Putinism wird es besser sein, weil Putin keinen Nachfolger hat und weil Putin keinen Nachfolger haben kann. Putin versteht ganz gut, dass seine Diktatur sehr personalistisch ist. Sollte er einen Nachfolger nennen, dann bekommt Putin zu diesem Zeitpunkt eine lahme Ente und das war's mit ihm. So wie das zum Beispiel in Kasachstan vor kurzem passiert ist. Deshalb nach Putin, wenn er morgen so auf eine Bananenschale rutscht und das war's. Nach Putin, ja, es wird so ein Kampf für die Macht und wahrscheinlich ziemlich unangenehme Leute werden versuchen, so die Macht in Russland anzugreifen, aber die werden doch immer viel schwächer als Putin sein, weil keiner seiner Leutnanten ist so mehr als 10% Stakeholder in der Struktur der Macht, weil es ist für Putin zu gefährlich, zu erlauben, einem seiner Leutnanten stärker zu bekommen. Und deshalb soll man die Zukunft Russlands nach Putin nicht zu befürchten. Ich versuche das immer mit dem Stalins-Tod-Szenario zu vergleichen. Wenn man jemanden so im Westen fragt, so wer ist in der Sowjetunion an die Macht gekommen, nach Stalin verstorben war im März 1953, dann klingt die Antwort normalerweise Chruschtschow. Das stimmt aber nicht. Chruschtschow ist an die Macht nur im Juli 1958 gekommen, nach 5 Jahren eines Kampfes, eines Wettbewerbes in so sowjetischen Machtkreisen. Und diese 5 Jahre waren einer Zeit der so Unstabilität und eines politischen Tauwetters gewesen. Das wird auch in Russland passieren, aber nicht wie im 1953, aber jetzt haben wir doch immer so Zivilgesellschaft. Wir haben Oppositionellen. Wir haben auch ein viel besseres Verständnis, wie das Ganze in Russland funktioniert. Und es gibt so zumindest ein so Fenster der Möglichkeiten geben für uns, in die ganze Situation so einzumischen und Russland auf so den europäischen Weg so abzulenken.
Das klingt sehr optimistisch, deine Analyse, was sozusagen die Bevölkerung oder die Opposition angeht. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf Putins jetzige Strategie zu sprechen kommen. Also wie konnte er sich eigentlich von dem erholen, über das, was wir gesprochen haben, nämlich die Niederlage in Kiew, dann die Niederlage rund um Cherson und Kharkiv, wo er weitere Gebiete verloren hat. Wie konnte er sich davon erholen? Und was ist jetzt in Sachen Ukraine seine Strategie? Gehst du davon aus, dass er weiter das ganze Land will? Das ist das, was zum Beispiel hier viele Politiker und Analysten sagen, dass er eben auch wieder versuchen könnte, zum Beispiel die Hauptstadt Kiew anzugreifen, dass er mit der Mobilisierung und mit den Soldaten, die er hat, und der weiteren Kriegswirtschaft daran arbeitet, eben hier weiter sein Gesamtziel, nämlich den Sturz der Regierung und die Übernahme des gesamten Landes.
Putin heißt Krieg und Krieg heißt Putin. Er hat sich zu weit sozusagen in diesem Projekt persönlich investiert. Er braucht einen Erfolg oder er braucht etwas, als einen Erfolg vermarkten kann. Ich glaube nicht, dass er das so in klarer Wörtern auch jetzt formulieren kann. Kharkiv wäre gut, Odessa wäre noch besser, Kiew wäre am besten, aber mal sehen. Ich glaube, dass für Putin das so aussieht. Ich werde so weit gehen, bis Zelensky oder bis die Ukraine um Friedensgespräche bittet. Und dann werden wir sehen, was wir auch in diesen so Friedensgesprächen erreichen können. Ich glaube, dass in Putins Weltbild das endgültige Sieg ist möglich. Ja, Putin ist eigentlich einigermaßen ein Opfer seiner eigenen Propaganda auch. Er glaubt, dass die so Zelenskys Regierung morgen stürzen kann und dass die innerpolitische Situation in Ukraine so überhaupt so nicht stabil ist und dass noch ein bisschen und er wird wirklich alles erreichen, was er noch in 2022 geplant hat. Aber Putin ist auch ein sehr großer Opportunist. Er spielt immer taktisch, nicht strategisch. Das war so mit der Annexion der Krim in 2014. Keiner hat darüber etwas gedacht. Dann sah er die Möglichkeit und nutzte diese Möglichkeit. Und ich glaube, dass jetzt auch wird er alles nehmen, was möglich ist.
Es ist gerade in Deutschland die Debatte in den vergangenen Wochen darum gegangen, was Taurus Marschflugkörper angeht, also den Lieferungen von Marschflugkörpern, die zum Beispiel die Kertschbrücke zerstören könnte, was Olaf Scholz nicht will. Also er will diese Taurus Marschflugkörper nicht liefern, weil er sagt, dafür bräuchte man deutsche Soldaten. Die will er nicht geben oder er müsste diese Waffe in die Hände der Ukrainer legen, was er offenbar auch nicht will. Gleichzeitig schwingt dabei ja immer die Sorge mit, dass Wladimir Putin erstens eine Atomwaffe einsetzen könnte, zumindest eine taktische, und dann die Sorge, dass sich dieser Krieg noch weiter ausweitet, also über die Ukraine hinaus. Wie nimmst du diese Debatte wahr?
Die Sorge, dass Putin diesen Krieg weiter ausweitet, ist nicht relevant, weil für Putin ist das schon ein Krieg gegen NATO, gegen den kollektiven Westen. Und Putin betrachtet das Ganze nur so. Über die Atomwaffenerpressung habe ich auch nicht, weil das immer doch eine Erpressung war. Putin versteht ganz gut, dass die Verwendung der Atomwaffen militärisch, wenn wir von taktischen Atomwaffen sprechen, ihm nichts geben wird, aber politisch wird das eine Katastrophe sein, weil das auch die chinesische Stellungnahme dramatisch ändern wird. Und Russland ist jetzt von China wirtschaftlich sehr abhängig und auch so die ganze Welt ganz anders so Putin und Russland betrachten.
Warum bist du dir da so sicher? Weil das wäre ja eine sehr rationale Sicht auf die Dinge. Viele sagen, man kann sich da nicht hundertprozentig sicher sein.
Ja, das ist meine Einschätzung. Putin ist ein Verbrecher, ein Krimineller, ein Gangster, aber er ist doch ziemlich rational. Alles, was wir besprochen haben schon. Die Kriegsanfang, seine Entscheidung, diesen Krieg anzufangen oder zum Beispiel seine Entscheidungen wegen dem so Umtausch, möglichen Umtausch von Alexei Nawalny und was er in diesem Bezug gemacht hat und so weiter. Das war alles total rational. Das war immer ein Verbrechen, aber ein rational geplantes Verbrechen.
Leonid, wir haben viel darüber gesprochen, was die Zukunft von Russland sein könnte, auch was einen Sturz befördern könnte, der aus eurer Sicht passieren muss, damit sich das Land ändert. Was ist das aus deiner Sicht Wichtigste, was Deutschland tun sollte oder auch der deutsche Bundeskanzler, um euch dann am Ende zu helfen?
Zwischen Putin und Russland zu unterscheiden, ganz gut verstehen, dass ohne Putin dieser Krieg nicht fortsetzen wird und dass es keine Möglichkeit besteht, dass Putin diesen Krieg beenden wird. Mit Putin kann man nichts vereinbaren. Er legt auch keinen Wert auf sein Wort, auf seine Verträge und so weiter. Man muss die Ukraine weiterhelfen und man muss verstehen, dass so Putin ein Führer ein größeren kriminellen Syndikates ist. Und wie Julia Nawalny in ihrer Rede vor dem Europäischen Parlament erklärt hat, um gegen Putin effektiv zu kämpfen, soll man die Methoden, die Verfahren verwenden, die man auch gegen so organisierte Kriminalität verwenden. Man soll alle Geldflüsse, Geldströme recherchieren und ermitteln. Man soll mit Putins Enablers, die Putins Helfer arbeiten, die überall im Westen sind, die Geld von ihm bekommen, die ihm helfen, das Geld weiterzustecken. Das Ganze hat mit Korruption angefangen. Die treibende Kraft für Putin und für das System Putin war immer Korruption gewesen. Und das bleibt immer so die grundsätzliche Sache, auf der das ganze System Putin funktioniert. Und wenn das zerstört ist, dann wird Putin viel schwächer sein.
Du sagst, dass man mit Putin nicht verhandeln kann. Jetzt gibt es immer mehr Forderungen, auch aus Deutschland, den Krieg einzufrieren und über mögliche Gespräche wird diskutiert. Hältst du es für völlig ausgeschlossen, dass irgendwann Wladimir Putin und Wladimir Zelensky doch noch an einem Verhandlungstisch sitzen, obwohl Zelensky und Putin das ja ausschließen?
Ich finde das ausgeschlossen und ich finde das sinnlos. So eine Verhandlung wird nur eine taktische Pause bedeuten, die Putin nur dafür verwenden wird, um mehr Waffen zu erstellen, mehr Soldaten zu mobilisieren und einen neuen, besseren Angriff vorzubereiten. Und das war's.
Herzlichen Dank, Leonid Volkov, für das Gespräch und vielen Dank für diese Zeit. Und vor allem auch wünsche ich, dass ihr sicher seid bei dem, was ihr tut. Der eine Angriff hat ja schon gezeigt, wie gefährlich die Lage für euch ist. Und deswegen wünsche ich vor allem jetzt in erster Linie auch gesundheitlich alles, alles Gute.
Dankeschön. Danke und alles Gute.
Danke. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würde ich mich darüber, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst zu dieser Folge und wenn ihr generell meinen Podcast abonniert. Das wäre mir wirklich wichtig. Bedanken möchte ich mich bei der Redaktion, Philipp Piatow und Daniel van Moll, bei der Produktion, bei Serda Dennis und für die Aufnahmen aus aller Welt, bei Yorgos Moutafis und Vadim Moisenko.